Dankeschön dafür, für die Anbetung, die wir vor der Predigt immer haben dürfen. Akt 1. Der Vorhang öffnet sich. Wir sehen ein Theater. Die Vorführung eines Dramas beginnt. Und auf der Bühne des Lebens sehen wir fleißigen Kirchgänger, wie jeden Sonntag in die Kirche gehen. Seit Jahren tut er das. Er ist ein wenig spät, denn er muss sich noch mit der Band einspielen. Seit langem ist sein Anbetungspart ein nicht wegzudenkender Teil im Gottesdienst. Das ist gut, denn seitdem er Anbetungsleiter ist, kommen viel mehr Menschen zum Gottesdienst. Der Vorhang schließt und öffnet sich. Akt 2. Wir sehen fleißigen Kirchgänger an einem Montag. Fleiß und Pünktlichkeit sind ihm wichtig in seinem Job. Ansonsten liebt er ein ruhiges Leben. Abends mal ruhig was unternehmen. Vorhang schließt und öffnet. Nach weiteren Jahren sehen wir fleißigen Kirchgänger im Gespräch mit alten Freunden. Man hört, wie sie ihn hinterfragen, dass sein Dienst und seine Musik nicht erfolgreich ist. Die Besucherzahlen in der Gemeinde gehen zurück. Als Teil ihres Teams aber würde er mehr Erfolg haben. Ihnen gibt der Erfolg doch schließlich recht. Schließt und öffnet. Akt 4. Wir sehen fleißigen Kirchgänger nach Jahren an einem Dienstag. Immer noch der gleiche Job, aber irgendwie läuft es nicht so richtig bei ihm. Seine Finanzanlagen sind auch hin, seine Kinder melden sich nicht mehr so oft. Sein Leben ist ihm zu gefährlich unruhig geworden. Der nächste Akt. Fleißiger Kirchgänger hinterfragt alles und hat sich aus der Musik für eine Atempause zurückgezogen. Es gab keinen Erfolg mehr. Keiner kommt mehr zur Anbetung. Warum soll er dann noch dienen? Sein Job ist ja auch los, er hat wenige Beziehungen in der Gemeinde. Es hat ja alles keinen Sinn. Gott anzubeten bringt nichts. Es ist umsonst, Gott zu dienen. Sein eigenes Leben hat es ihm bewiesen. Der Vorhang schließt. Ist es umsonst, Gott zu dienen? Zu diesem Fazit ist der Mann aus dem Drama gekommen. Was ist das Fazit deines Lebens und deines Dienstes? Bringt es dir etwas, Gott zu dienen? Und der Prophet Maleachi aus dem Alten Testament berichtet über das Volk Israel eine ziemlich ähnliche Geschichte. Das Volk klagt Gott an und sagt, es ist umsonst, dass man dir dient. Wie ihr vielleicht wisst, ist im Buch Maleachi die sind die letzten Worte, bevor Gott für 400 Jahre schweigt. Was ist passiert? Gott hat doch die Israeliten erwählt, sein Volk zu sein. Ja, das stimmt. Mit Abraham, dem Glaubensvater, schließt Gott einen Bund, dass sein Volk sehr groß werden soll. Nach Abraham kommt Isaak und dann sein Sohn Josef. Unter Josef zieht die ganze Familie nach Ägypten und wird durch Gottes Segen sehr, sehr groß. Bald aber müssen sie in Ägypten als Sklaven arbeiten. Doch Gott erweckt sich einen Führer unter ihnen, Mose. Dieser führt Israel nach 350 Jahren heraus aus Ägypten. Und es folgt eine 40-jährige Wanderschaft durch die Wüste. Das Volk lehnt sich beständig gegen Gott auf, dass sogar eine ganze Generation in der Wüste sterben muss. Aber Gott bleibt treu und lässt sie unter Josua in das verheißene Land gehen. Nach einer geistlich dunklen Zeit wollen die Israeliten einen König. Ihnen reicht Gott als alleiniger Führer nicht aus. Und Gott kommt ihrem Verlangen nach und lässt ihnen den desaströsen König Saul zu. Doch trotzdem bleibt Gott treu und gibt dem Volk danach einen König nach seinem Herzen, König David. Ihm verheißt er, dass seine Nachkommen auf ewig gesegnet sein werden. Unter Davids Nachfolger und dem Sohn König Salomo erlebt das Volk den Höhepunkt der Geschichte Israels. Der Tempel wird gebaut und Gott selbst zieht mitten unter das Volk ein. Er lebt mitten unter ihnen. Doch auch König Salomo lässt sich verführen von Frauen und sündigt. Und so beginnt wieder die Abwärtsspirale. Nach Salomos Tod wird das Reich geteilt. Israel im Norden und Juda im Süden. Mit der Hauptstadt Jerusalem. Auf beiden Seiten folgen viele Könige. Doch die Abwärtsspirale ihrer Sünde dreht sich immer tiefer, bis schließlich zuerst das Nordreich eingenommen wird und dann das Südreich. Und das ganze Volk lebt im Exil. Gott hat nun schlussendlich sein Volk verlassen. Scheinbar. Gott aber bleibt seinem Bund treu. den er David gegeben hat. Nach 70 Jahren Gefangenschaft führt Gott das Volk, ein Überrest des Volkes, wieder zurück in das Land. Der Tempel wird aufgebaut, sogar die Mauer Jerusalems wird unter dem Führer Nehemia wieder aufgebaut. Das Volk erkennt Gott wieder als ihren Führer an. Und genau zu dieser Zeit unter Nehemia kommt dann diese Aussage: Es ist umsonst, Gott zu dienen. Wie bitte? Habt ihr nicht gesehen, diese 1600 Jahre lange Geschichte, wie Gott das Volk durchgetragen hat, und trotzdem kommt das Fazit: Es ist umsonst, dir zu dienen. Und deswegen lässt Gott den Propheten Maleachi seine Worte aufschreiben, weil das Volk sich wieder von ihm abwendet. Gott äußert seine Gedanken über die vielen Übertretungen des Volkes. Er bringt 5 Anklagen gegen sie. Die letzte seiner Anklagen gegen das Volk werden wir heute lesen. Er sagt, dass er sie richten wird, weil sie den Gott der Herrscharen nicht ehren und zurückweisen. Stattdessen leben sie ihre eigenen Vorstellungen vom Dienst an Gott. Sie leben ihren eigenen Gottesdienst. Und dieses Buch Maleachi ist ein ziemlich niederschmetterndes Buch, zu sehen, wie Gott nach tausenden von Jahren das Volk großgezogen hat und jetzt wendet das Volk sich ab. Und die ersten Worte beginnen schon in Maleachi, von einer Last zu sprechen. Könnt ihr mal Maleachi aufschlagen, das letzte Buch vor dem Neuen Testament. Und die ersten Worte dieses Buches sind schon: Dies ist eine Last, das Wort des Herrn an Israel durch die Hand Maleachis. Und es wäre wirklich ein niederschmetterndes Buch, wenn nicht wieder Gott selbst Hoffnung gibt. Der Bibeltext, den wir heute lesen werden, dreht sich auch darum, wie Gott trotz alledem großartig ist und Hoffnung gibt. Doch zuerst müssen wir uns fragen, was ist hier schiefgelaufen? Und genau wie im Eingangsbild sagt das Volk, es ist umsonst, dass man Gott dient. Und das ist die Frage, die wir mit dieser Predigt beantworten möchten. Ist es wirklich umsonst, Gott zu dienen? Und wir werden 3 Wahrheiten in unserem Text aus Maleachi 3 herausfinden, um diese Frage zu beantworten. Wir werden in Maleachi 3, 13 bis 18 lesen, und das sind die 3 Wahrheiten. Erstens, Gott merkt den falschen Gottesdienst. Zweitens, Gott merkt sich den Gottesdienst der Gottesfürchtigen. Und drittens, alle werden Gottes Unterscheidung merken. Lass uns nun die ersten 3 Verse lesen. Maleachi 3, ab 13. Ihr habt harte Worte gegen mich ausgestoßen, spricht der Herr. Aber ihr fragt: Was haben wir untereinander gegen dich geredet? Ihr habt gesagt: Es ist umsonst, dass man Gott dient. Und was nützt es uns, seine Ordnungen zu halten und vor dem Herrn der Herrscharen in Trauer einherzugehen? Und nun preisen wir die Übermütigen glücklich, denn die, welche Gesetzlosigkeit verüben, stehen aufrecht. Und die, welche Gott versuchen, kommen davon. Ihr habt harte Worte gegen mich ausgestoßen, spricht der Herr. Ihr, Gott konfrontiert das ganze Volk und spricht es persönlich an. So wie ein guter Freund, der zu dir kommt und dir ins Gesicht sagt: Du hast hart gegen mich geredet. So spricht Gott in diesem Text. Und diese Worte sind wirklich schwer zu verdauen, weil das Volk schon in so vielen Maleachi gegen Gott geredet hat. In Maleachi 1 sagen sie: Worin hast du uns geliebt? Womit haben wir deinen Namen verächtlich gemacht? Womit haben wir dich verunreinigt? Siehe, ist es auch der Mühe wert, Gott zu dienen? Und in Maleachi 2,17 sehen wir, was Gott zu ihnen sagt. 2,17: Ihr habt dem Herrn Mühe gemacht mit eurem Reden. Und ihr fragt noch: Womit haben wir denn Mühe gemacht? Damit, dass ihr sagt: Jeder, der Böses tut, der ist gut in den Augen des Herrn. Und an solchen hat er Wohlgefallen. Oder wo ist der Gott des Gerichts? Harte Worte angesichts der Treue Gottes mit seinem Volk. Und weil sie sich so oft gegen Gott auflehnen, ist Gott dabei, das Volk zu richten. In Kapitel 3, nachdem er sie immer wieder konfrontiert hat und sie keine Einsicht zeigen. Und Gott bringt noch diese eine letzte Anklage gegen sie, die ziemlich schwer wiegt: Ihr habt harte Worte gegen mich geredet. Aber wieder merkt das Volk nicht, was schiefläuft, und sie erwidern: Was haben wir denn gesagt? Was haben wir gegen dich geredet? Gott konfrontiert sie damit, was sie miteinander reden, nicht was sie Gott zu sagen haben. Sie reden nicht mal mit Gott oder was sie beten, sondern Gott fragt sie, was sie reden in den ganz normalen Situationen des Lebens, wenn sie auf der Arbeit sind, auf der Feier, Familienfeier, zu Hause, auf der Arbeit, was reden sie miteinander über Gott? Und nun zitiert er sie und gibt es wieder. Sie sagen, dass es nichts nützt, Gott zu dienen, seine Gebote zu halten und in Trauer einherzugehen. Sie treffen sich in den Häusern und in den Gesprächen kommt raus, dass sie nicht einverstanden sind mit Gott. Sie haben genug davon, immer wieder diesen einen Gott anzubeten und immer wieder diese Gebote zu halten. Das ist ihnen lästig. Es kommt so weit, dass sie behaupten, man muss Gott nicht dienen. Wie kommen sie dazu, so etwas Verdrehtes zu sagen? Gott kümmert sich doch um sie, oder? Und es ist ja auch nicht so, dass sie gar nichts tun. Sie dienen doch, sie dienen ja. Aber sie sind zu dem Punkt gekommen, zu sagen, Gott reagiert eh nicht auf mich, auf meinen Dienst. Warum soll ich weiterhin immer wieder zum Tempel pilgern und dieses tun und jenes tun und opfern? Das ist viel zu anstrengend, wenn Gott ja eh nicht reagiert. Ich habe es selbst unter Buße versucht, sagen sie in Vers 14. Das ist das, was im Text in Trauer einhergehen heißt, wenn ihr in den Text guckt. Sie vollbringen die Buße voller Elan, sie trauern, sie zerreißen die Kleider, sie fasten, sie essen sogar nicht, sie machen, sie tun und arbeiten. Und was kommt dabei raus? Nichts. Hast du schon einmal Gott gedient und gedient und gedient und nichts? Nichts kam dabei raus. So ging es dem Volk und deswegen ziehen sie die Schlussfolgerung in Vers 15. Die, die Gott nicht dienen, denen geht es genauso gut. Nein, ihnen geht es besser. Ja, sie brechen sogar Gottes Gesetz und haben Erfolg im Leben. Wir rackern uns hier ab, Gottes Gesetz zu halten, aber die Gottlosen werden gesegnet, ohne dass sie irgendwas befolgen. Warum sollte man Gott dienen, wenn nichts dabei rund kommt? Es ist umsonst, ihm zu dienen. Ja, gibt es Gott überhaupt, denken die Israeliten? Hat Gott nicht versprochen, ihnen, dass er die Himmelstore aufmachen wird und sie überschütten wird mit Gutem? Direkt in den Versen davor beschreibt Gott das. Wo ist dieser Segen? Irgendwas läuft doch gewaltig schief hier. Wie kommen die Israeliten zu dieser verirrten Einschätzung? Und lasst uns die Situation und das Verhalten des Volkes mal genauer anschauen und verstehen, wie sie zu ihrer Aussage kommen. Lesen wir dazu zwei Bibelstellen, eine aus Maleachi und eine aus Joel. Lesen wir zuerst aus Maleachi 2, 13 bis 14. Und zum anderen tut ihr auch das. Ihr bedeckt den Altar des Herrn mit Tränen, mit Weinen und Seufzen. Das ist schon mal gut, aber was sagt Gott jetzt weiter? Sodass er sich nicht zu der Opfergabe wenden und sie nicht mit Wohlgefallen aus euren Händen annehmen mag. Und ihr fragt, warum? Weil der Herr Zeuge war zwischen dir und der Frau deiner Jugend, der du nun untreu geworden bist, obwohl sie deine Gefährtin und die Frau deines Bundes ist. Das Volk dient, macht, tut, investiert, seit Trauer. Und was macht Gott? Er sieht, dass sie alle Heuchler sind. Sie weinen sogar vor dem Altar und gehen dann weg und sündigen und brechen die Gebote Gottes. So als ob ich voll Trauer und voll Reue morgens in den Gottesdienst komme und weine und bete und gehe zurück in die Woche und alles ist mir egal, was am Sonntag passiert ist. Es ist mir egal, was Gott verlangt. Schauen wir nun in die zweite Bibelstelle, in Joel 2, 12 bis 13. Wenn ihr so ein bisschen zurückblättert durch die kleinen Propheten, werdet ihr auf Joel stoßen, ein kleiner Prophet, direkt nach Hosea. Hier sehen wir auch, was Gott sagt. Zerreißt, Joel 2, 12 bis 13. Zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider und kehrt um zu dem Herrn, eurem Gott, denn er ist gnädig und barmherzig, langmütig und von großer Gnade und das Übel reut ihn. Und diese Bibelstelle trifft so ziemlich den Nagel auf den Kopf. Das Volk zerreißt die Kleider, aber es lebt nicht. Oder es lebt, was nicht im Herzen ist. Sie zeigen einen öffentlichen Dienst. Es ist aber ein Dienst, bei dem ihr Inneres und Privates und Persönliches und das Zuhause, das, was keiner sieht, außen vor bleibt. Das ist ausgeschlossen. Es ist äußerlich, formell aufgesetzt, nicht echt. Aber warum tut man solch einen Dienst? Macht doch gar keinen Sinn. Das Volk hat seine eigene Gerechtigkeit aufgestellt. Das heißt ganz einfach, es wollte bekommen, wonach es selbst verlangt hat. Woran sehen wir das? Wenn ihr in Vers 14 schaut, steht, nützt es uns. Und Vers 15, die, welche Gesetzlosigkeit verüben, stehen aufrecht. Andere Übersetzungen sagen, komm voran, gedeihen. Mal eine Frage. Wem aus dem Volk interessiert es, was Gott verlangt? Und wen aus dem Volk interessiert es, was er selbst daraus gewinnt? Der Gottesdienst, den sie tun, tun sie nur, um Kapital daraus zu schlagen, um materiell gesegnet zu werden, um besser dazustehen. Das Objekt oder der Mittelpunkt ist nicht Gott, sondern sie selbst. Sie dienen, um sich selbst zu dienen. Und weil Gott da nicht mitgeht, fangen sie an zu rebellieren. Sie wollen bestimmen, wann, wo und wie Gott angebetet werden soll. Aber Gott merkt den falschen Gottesdienst. Das ist die Wahrheit, die wir aus diesen Versen sehen. Gott konfrontiert das Volk mit ihrem falschen Gottesdienst, weil er in ihr Herz hinein sieht. Ist es umsonst, Gott zu dienen? Wie kommt man zu dem Punkt, so etwas zu behaupten? Ist es eine Entscheidung, die von heute auf morgen passiert? Bist du schon einmal zu diesem Punkt gekommen? Bist du schon einmal so mutig geworden, um gegen Gott zu reden? Es hat keinen Sinn, dir zu dienen. Es ist eine Entwicklung, die nicht einfach so passiert. Und Psalm 73 bietet dir eine Vorlage, über dein Leben und deinen Gottesdienst nachzudenken. Er zeigt auf, wie so eine Abwärtsspirale anfängt. Lasst uns zusammen Psalm 73 lesen und merken, wie der Schreiber Asaf, was er hier beschreibt und wie diese Abwärtsspirale anfängt. Lasst uns Psalm 73 zusammen lesen. Nur gut ist Gott gegen Israel, gegen die, welche reinen Herzens sind. Ich aber, fast wäre ich gestrauchelt mit meinen Füßen. Wie leicht hätte ich einen Fehltritt getan, denn ich beneidete die Übermütigen. Als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah, denn sie leiden keine Qual bis zu ihrem Tod und ihr Leib ist wohlgenährt. Sie leben nicht in der Not der Sterblichen und sind nicht geplagt wie andere Menschen. Darum ist Hochmut ihr Halsschmuck. Und Gewalttat ist das Gewand, das sie umhüllt. Ihr Gesicht strotzt vor Fett. Sie bilden sich sehr viel ein. Sie höhnen und reden boshaft von Bedrückung. Hochfahrend sind sie. Sie reden, als käme es vom Himmel. Was sie sagen, muss gelten auf Erden. Darum wendet sich auch sein Volk ihnen zu. Und es wird von viel Wasser aufgesogen. Und sie sagen, wie sollte es Gott wissen? Hat denn der Höchste Kenntnis davon? Siehe, das sind die Gottlosen. Denen geht es immer gut und sie werden reich. Ganz umsonst habe ich mein Herz rein gehalten und meine Hände in Unschuld gewaschen, denn ich bin doch den ganzen Tag geplagt worden und meine Züchtigung war jeden Morgen da. Wenn ich gesagt hätte, ich will ebenso reden, siehe, so hätte ich treulos gehandelt am Geschlecht deiner Söhne. So sann ich denn nach, um dies zu verstehen, aber es war vergebliche Mühe in meinen Augen, bis ich in das Heiligtum Gottes ging und auf ihr Ende Acht gab. Fürwahr, du stellst sie auf schlüpfrigen Boden, du lässt sie fallen, dass sie in Trümmern sinken. Wie sind sie so plötzlich verwüstet worden? Sie sind untergegangen und haben ein Ende mit Schrecken genommen, wie man einen Traum nach dem Erwachen verschmäht. So wirst du, o Herr, wenn du dich aufmachst, ihr Bild verschmähen. Als mein Herz verbittert war und ich in meinen Nieren das Stechen fühlte, da war ich töricht und verstand nichts. Ich verhielt mich wie ein Vieh gegen dich. Und dennoch bleibe ich stets bei dir. Du hältst mich bei deiner rechten Hand, du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich danach in Herrlichkeit auf. Wen habe ich im Himmel außer dir und neben dir begehre ich nichts auf Erden. Wenn mir auch Leib und Seele vergehen, so bleibt doch Gott ewiglich mein Herzensfels und mein Teil. Denn siehe, die fern von dir sind, gehen ins Verderben. Du vertilgst alle, die dir hurerisch die Treue brechen. Mir aber ist die Nähe Gottes köstlich. Ich habe Gott, den Herrn, zu meiner Zuflucht gemacht, um alle deine Werke zu verkünden. Was für ein tiefgehender Psalm. Wenn man so durchdenkt und wenn du anfängst, die Welt um dich herum zu beobachten, so wie Asaf, dann merkst du, dass es allen anderen besser geht als dir. Wenn du anfängst, die Menschen um ihren Gewinn zu beneiden und das haben zu wollen, was sie haben, so fängst du langsam an, deinen Dienst an Gott mit dem Dienst an dir selbst zu ersetzen. Wenn irgendetwas anderes auf der Prioritätenliste in deinem Leben ganz oben steht, was anderes als Gott, praktizierst du einen falschen Gottesdienst. Das sind harte Worte gegen Gott. Hast du dich schon mal gefragt, ob dein Gottesdienst sich nur auf Machen, Tun, Organisieren, Trauern, Anbetung zeigen beschränkt? Am Sonntag wird es keiner in der Gemeinde ansehen, wie dein Herz aussieht. So wie im Eingangsbild in dem Theater, auf der Bühne des Lebens. Vorhang auf, Vorhang zu. In der Realität auf der Bühne des wahren Lebens gibt es aber leider keinen Vorhang, der auf und zu geht. Und dazwischen sieht man nicht, was passiert. Und auf den Zuschauerrängen sitzen nicht Menschen, die dir zujubeln oder klatschen, sondern Gott selbst persönlich sitzt und schaut dir zu. Gottesdienst ist nicht dann, wenn der Vorhang auf und zu geht, sondern Gottesdienst ist immer. Gott merkt diesen falschen Gottesdienst. Gott sieht jetzt gerade deinen Gottesdienst und er hat noch nie aufgehört, ihn zu sehen. Muss auch Gott dich wie das Volk Israel konfrontieren? Du hast harte Worte gegen mich ausgestoßen. Zurück zur Frage, ist es umsonst, Gott zu dienen? Und wir haben gesehen, wie die Israeliten ihre eigene Argumentation aufgebaut haben. Und zwar ohne Gott. Doch ohne Gott kann man dieses Leben nicht leben. Und Gott merkt den falschen Gottesdienst. Doch Gottes Aufforderung zur Buße erreicht auch bußfertige Herzen. Das ist hier die Hoffnung in dem Text. Und mitten in dieser ganzen Gerichtsankündigung sehen wir, dass es nicht umsonst ist, Gott zu dienen. Denn die nächsten Verse machen deutlich, Gott merkt sich den Gottesdienst der Gottesfürchtigen. Deswegen lass uns die nächsten zwei Verse lesen, die Verse 16 bis 17 aus Kapitel 3 in Maleachi. Und es ist interessant, wie jetzt ein Szenenwechsel passiert. Und zwar erst konfrontiert Gott in den ersten drei Versen das Volk. Und jetzt ist so eine Art Szenenwechsel und wir sehen, wie Gott eine Gruppe von Menschen beobachtet. Ab Vers 16. Da besprachen sich die miteinander, welche den Herrn fürchteten. Und der Herr achtete darauf und hörte es, und ein Gedenkbuch wurde vor ihm geschrieben für die, welche den Herrn fürchten und seinen Namen hochachten. Und sie werden von mir, spricht der Herr der Herrscher, als mein auserwähltes Eigentum behandelt werden an dem Tag, den ich bereite. Und ich will sie verschonen, wie ein Mann seinen Sohn verschont, der ihm dient. Wer spricht hier? Welche Personen sprechen hier? Es sind die, die Gott fürchten. Es sind die Gottesfürchtigen. Und Gott sieht auch sie. Er zitiert, wie die Gottesfürchtigen auch miteinander reden. Was sind das für Menschen? Wieso stellt Gott sie überhaupt der ersten Gruppe gegenüber? Waren das nicht auch einfach Menschen, so wie die anderen, die Gott einfach dienen wollten? Nein, Vers 16 sagt, sie achten seinen Namen hoch. Wie haben sie das gemacht? Und Gott bringt in dem ganzen Buch Maleachi Anklagen gegen das Volk. Aber doch gab es da eine Gruppe von Menschen, die sich nicht so verhielt wie der Rest des Volkes. Und Gott beschreibt, wie sie miteinander reden. Luther übersetzt auch trösteten. Sie standen also im Kampf und kamen zusammen, um sich zu ermutigen. Während andere falsche oder kranke Tiere opferten, brachten die Gottesfürchtigen gute, wertvolle Tiere zum Opferaltar. Und ihre Nachbarn haben wahrscheinlich gesagt, das ist doch dumm, was du hier machst. Wieso opferst du die guten Tiere? Du verschwendest doch dein ganzes Geld. Weiter brachten die Gottesfürchtigen den Zehnten in das Haus, also einen Anteil von ihrem Einkommen, gaben es im Tempel ab. Und wahrscheinlich haben wieder die Verwandten sie konfrontiert und gesagt, behalte doch das Geld, Da passiert doch eh nichts im Tempel. Oder sie behielten die Frau, die sie geheiratet haben, ihre erste Frau, während andere sich scheiden ließen und ein lustvolles Leben mit ausländischen Frauen lebten. In all diesen Situationen brauchten die Gottesfürchtigen Ermutigung. Die Gottesfürchtigen Ermutigung. Und sie kamen zusammen und hatten sich getroffen und haben sich gegenseitig ermutigt, dass sie an Gott festhalten wollten. Auch wenn gerade nichts passiert, war es ihnen wichtig, an Gott festzuhalten. Und was macht Gott? Er übersieht es nicht einfach. Er lässt es sogar aufschreiben. Nämlich Gott vergisst nichts. Gott sieht die Menschen, die ihn hochachten, ihn anerkennen als ihren Schöpfer, die darauf vertrauen, dass er ihnen gibt, dass es ihnen gibt und dass er gut ist und dass er selbst sein Wort hält. Das ist Gottvertrauen. Aber es ist nicht das Einzige, was Gott macht. Gott merkt sich nicht nur die Treue der Gottesfürchtigen, sondern er wird sie vor dem Gericht verschonen, das er bringen wird. Gott wird nämlich alle im Volk für ihren falschen Gottesdienst zur Rechenschaft ziehen. Und direkt in den nächsten Versen, ab Vers 19, sehen wir diese Tatsache des Gerichts. Lass uns die Verse 19 bis 21 lesen. Denn siehe, der Tag kommt, brennend wie ein Ofen. Da werden alle Übermütigen und alle, die gesetzlos handeln, wie Stoppeln sein. Und der kommende Tag des Herrn wird sie verbrennen, spricht der Herr der Herrscharen, sodass ihnen weder Wurzel noch Zweig übrig bleibt. Euch aber, die ihr meinem Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und Heilung wird unter ihren Flügeln sein. Und ihr werdet herauskommen und hüpfen wie Kälber aus dem Stall. Und ihr werdet die Gesetzlosen zertreten, denn sie werden wie Asche sein unter euren Fußsohlen an dem Tag, den ich machen werde, spricht der Herr der Herrscharen. An diesem Tag wird Gott die Gottesfürchtigen zur Seite nehmen und sagen, diese, das sind meine Kinder, mein Eigentum und sie werden nicht gerichtet werden wie die anderen. Und Gott gibt mit dieser Bibelstelle allen Menschen in Israel eine feste Hoffnung. Und was mussten wohl die Menschen gedacht haben, als sie dieses Buch zum ersten Mal gelesen haben in Israel? Und die Gottesfürchtigen waren wahrscheinlich bis zum Ende niedergeschmettert, dass so ein Gericht über sie kommt. Und dann sind diese paar Verse so viel wert für sie, wie Gott ihnen zusichert, dass er ihnen treu bleibt, wenn sie ihn fürchten. Und wie verachtenswert ist jetzt diese Frage, ist es umsonst, Gott zu dienen? Bist du dir bewusst, dass Gott jeden Dienst, den du tust, sieht? Gott hört jedes gute Wort, jede gute Tat sieht Gott und Gott merkt sich den Gottesdienst der Gottesfürchtigen. Gott hat dir verheißen, dass er deine Worte hört. Er hat dir verheißen, dass er niemals vergisst, was du getan hast. In Hebräer 6, Vers 10 lesen wir, denn Gott ist nicht ungerecht, dass er euer Werk und die Bemühungen in der Liebe vergesse, die ihr für seinen Namen bewiesen habt, indem ihr den Heiligen dientet und noch dient. Wir sehen, das zieht sich durch die Bibel. Gott vergisst nicht den Dienst der Gottesfürchtigen. Und Gott hat dir verheißen, dass er dich verschonen wird, wenn du sein Eigentum bist. Bist du Gottes Eigentum? Du musst nicht perfekt sein, um Gottes Eigentum zu sein. Du musst einfach nur zu Gott gehören. Du kannst dir das nicht einfach mit Taten erarbeiten. Wenn man Christus annimmt und an Gott und Christus glaubt und von seinen Sünden umkehrt, dann ist man Gottes Eigentum. Gott sagt, dass er dich verschonen wird, wenn du sein Eigentum bist, wie ein Mann, der seinen Sohn schont, der ihm dient. In Römer 8, 32 sehen wir so eine interessante Parallele zu Christus, die doch keine Parallele ist. Ich lese es vor, 8, 23 aus Römer. Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Gott opfert seinen eigenen Sohn. Warum? Damit die Kinder auf der Erde nicht geopfert werden müssen. Und das ist dieser Gegensatz. Anstatt dass Gott seinen Sohn schont, seinen Sohn Jesus Christus, opfert er Jesus Christus, um die Menschen zu schonen. Die Menschen aus der ersten Gruppe hatten schon einen gewissen Gottesdienst gehabt. Sie taten viele Dinge, doch sie haben nicht erkannt, dass sie Gott fürchten sollen, mehr als sich selbst. Ihre Taten sind tot und Gott hört sie nicht, weil sie nicht sein Eigentum sind. Und bei der ganzen Sache geht es noch nicht mal um Perfektionismus. Und ich will auch nicht sagen, diene, arbeite, mache, tue, diene, arbeite. Schaut mal mit mir in den Text, in die Verse 13 bis 15 nochmal, Malachi 3, 13 bis 15. Und Gott sieht in diesen Versen an den Taten, an dem Reden, am falschen den falschen Gottesdienst. Er sieht das an den Taten. Und wenn du jetzt in Vers 16 schaust, beschreibt Gott nicht die Taten der Gottesfürchtigen. Er beschreibt nicht, was die Gottesfürchtigen alles tun, sondern er beschreibt, dass sie gottesfürchtig sind. Er beschreibt und hebt ihr Herz hervor. Er zeigt nicht die ganze Palette an guten Taten auf. Er verheißt, dass er es nicht vergisst, aber er hebt hervor, dass sie gottesfürchtig sind. Im Gegensatz zu den anderen haben sie eine echte Buße gezeigt und gelebt. Ihre Buße und Trauer waren nicht aufgesetzt. Sie wollten mit ihrer Buße keinen Gewinn in ihrem Leben erzielen. Ihre Buße drehte sich allein um Gott. Sie haben geprüft, ob Gott ihr Leben bestimmt. Wahre Buße bedeutet, Gott zu erkennen. Zu erkennen, wie Gott will, dass ich leben soll, um das Leben dann zu ändern. Wie radikal auch immer es sein muss. Lasst mich eine kurze Geschichte, ein kurzes Beispiel aus dem Leben von Henry Martin dazu erzählen. Henry Martin war ein Professor an der englischen Universität in Cambridge, circa Ende des 18. Jahrhunderts, Anfang des 19. Jahrhunderts. Und als junger Mann hatte er Krankheiten, die ihn nicht wirklich zu einer schönen oder ansehnlichen Person gemacht haben. Und die Menschen erzählten, dass er sich oft bei Cricket-Spielen oder bei gesellschaftlichen Zusammenkünften ein bisschen hinter den Bäumen versteckte, weil er Angst hatte vor der Reaktion der Menschen. Aber er war ein Genie. Und trotz alledem seines Aussehens hat sich eine junge, hübsche Lady in ihn verliebt. Wegen seiner Intelligenz und weil er so ein Gentleman war. Und sie hieß Lydia. Und eines Tages saß dieser Henry Martin in einem Gottesdienst und jemand sprach über Indien. Und um die Not des Evangeliums und den Mangel an Missionaren. Und innerlich wurde dieser Henry ganz aufgewühlt über die Not des Evangeliums in Indien. Auf dem Weg nach Hause war er aufgewühlt und war bei Gott und hat gefragt, Gott, soll ich wirklich nach Indien gehen? Ist das dein Wille? Und er war sich voll bewusst, ich bin nicht würdig, das zu tun. Ich kann das nicht tun. Und so hielt er sich ein paar Wochen mit dieser Frage auf und dann geschah Folgendes. Er ging zu seiner Freundin Lydia, die ihm wirklich die ganze Welt bedeutete. Sie liebte er mit der tiefen Leidenschaft und Hingabe. Sie war für ihn die ganze Welt. Und er ging hin und sein Herz pochte und er klopfte an die Tür und fragte Lydia und sagte zu ihr, Lydia, Gott möchte, dass ich als ein Missionar nach Indien gehe. Ich bin dieser Berufung nicht würdig, aber Gott möchte, dass ich gehe. Würdest du mit mir mitgehen? Wir heiraten und danach gehen wir einfach nach Indien, um dort Gott zu dienen. Darauf sagte Lydia zu ihm, es gibt einen Teil in dieser Welt, wo ich niemals hingehen würde. Und das ist Indien. Ich möchte nicht nach Indien gehen. Und Henry Martin war geschockt und er wollte alles versuchen, um sie umzustimmen, doch es blieb erfolglos. Und so betete er eines Tages zu Gott, soll ich nach Indien gehen, soll ich bei Lydia bleiben, soll ich nach Indien gehen, soll ich zu Lydia bleiben? Und er war sich wirklich unsicher und es war die ganze Zeit Indien oder Lydia, Lydia oder Indien. Und er kämpfte innerlich, bis er merkte, es war nicht Indien oder Lydia, es war in Gott oder Lydia. 1805 machte sich dann Henry Martin auf, nach Indien zu gehen. Von Indien ging er nach Persien. Er wurde in Ketten durch die Wüste geschleppt. Er musste sehr viel erleiden dort. Heute gibt es sogar Kirchen in Kalkutta, die seinen Namen tragen. Und er starb letztendlich an einer Krankheit, als er 31 Jahre alt war. Weißt du, was er der Welt gab, als er starb? Er hinterließ 3 Übersetzungen des Neuen Testaments in Hindu, Persisch und Arabisch. 3 Übersetzungen des Neuen Testaments von einem Mann, der 31 ist. Bist du hungrig und durstig nach dem Willen Gottes? Gottesfurcht bedeutet, Gottes Willen über alles zu stellen. Vorhang auf, Vorhang zu. Erinnerst du dich an die Einleitung? Auf der Bühne des Lebens schaut Gott nicht nur auf dein Leben, sondern er schaut auch in dein Herz. Der fleißige Kirchengänger hatte keine großen Vergehungen. Er wollte einfach nur ein ruhiges Leben haben. Er hatte ein seichtes, ruhiges Leben. Doch genau dieses seichte Leben in unserer Zeit führt uns in den genau gleichen Abgrund des falschen Gottesdienstes. Auf der Bühne des Lebens merkt sich Gott den Gottesdienst der Gottesfürchtigen, nämlich Gott ist treu, folge ihm nach. Dein Dienst, deine Hingabe, dein Arbeiten, dein Kampf sind nicht umsonst. Gott verheißt dir, auch wenn scheinbar im Moment nichts geschieht und Gott wartet, so kannst du doch in diesen Wahrheiten Ruhe finden. Ist es umsonst, Gott zu dienen? Wenn du nach einer Gerechtigkeit lebst, nach deiner eigenen Gerechtigkeit lebst, lautet die Antwort, Gott merkt den falschen Gottesdienst. Wenn du Gott suchst und ihn ernst ehrst, so merkt sich Gott auch deinen Gottesdienst und schreibt ihn auf, wenn du gottesfürchtig bist. Aber wie läuft es denn jetzt weiter? Es kommt ein Zeitpunkt, an dem alle Gottes Unterscheidung merken werden. Alle. Und so habe ich den letzten Punkt dieser Predigt auch benannt. Alle werden Gottes Unterscheidung merken. Lass uns nun zum letzten Vers dieser Predigt gehen, aus Maleachi zu Vers 18. Dann werdet ihr wiedersehen, was für ein Unterschied besteht zwischen dem Gerechten und dem Gesetzlosen, zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Gott wendet sich wieder direkt an das Volk und warnt sie, dass sie es in Zukunft erkennen werden. Jetzt gibt es noch nicht die großen Konsequenzen zu diesem Zeitpunkt, aber der Tag des Herrn wird kommen. Das ist sicher. Wie schon vorher haben wir in den Vers 19 gelesen, dass der Tag des Herrn kommen wird wie ein Ofen. Er ist brennend wie ein Ofen. Das passiert, wenn Jesus Christus das zweite Mal auf diese Erde kommt. Erinnerst du dich an die Geschichte des Volkes Israel in der Einleitung? Gott ist immer wieder und immer wieder seinen Verheißungen treu geblieben. Auch über das Buch Maleachi hinaus. Denn nach 400 Jahren des Schweigens ist Jesus Christus auf diese Erde gekommen, so wie Gott es verheißen hat. Gott selbst führt diesen Plan weiter aus, den er David in einem Bund klargemacht hat. Durch David sollen alle Nationen gesegnet werden. Das ist passiert, indem Jesus die Erlösung von den Sündern allen Menschen möglich gemacht hat. Und so ist sicher, wie Jesus das erste Mal gekommen ist, genauso sicher wird Jesus das zweite Mal kommen, weil Gott an seinem verkündigten Plan festhält, die Gerechtigkeit auf diese Welt zu bringen und Menschen gerecht zu machen. Wenn du einmal vor Jesus stehen wirst, wird dann deine Lebensgeschichte ein Drama oder ein Happy End sein? Bist du ein wahrer Anbeter oder bist du ein fleißiger Kirchengänger mit formalem Gottesdienst? Ist es umsonst, Gott zu dienen? Was ist unsere Antwort? Nein, nein, es ist nicht umsonst, Gott zu dienen. Ich sage dir, es ist fatal, Gott falsch zu dienen, weil du den Zorn Gottes auf dich ziehst. Dienst du Gott aber mit zerrissenem Herzen und in Gottesfurcht, so gehörst du zu seinem Eigentum. Und das gesamte Alte Testament zusammen mit diesem Buch Maleachi gibt dir Mut, auf Gott zu schauen. Denn die ganze Geschichte mit Israel erinnert dich nur zu gut und mich nur zu gut an unser eigenes Leben. Das Auf und Ab, das ständige Ablenken, das Rauf und Runter. Mein Leben ist genau wie das Leben des Volkes Israel. Und würde es davon abhängen, wie ich lebe, wie Gott oder wie das Volk Israel lebt, so wäre alles vergeblich. Aber Gott und seine Eigenschaften geben Mut. Seine Treue gibt Mut. Seine Verheißungen sind das, woran wir festhalten. Und ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht zum Ende. Die gute Nachricht ist, Jesus wird wiederkommen. Die schlechte Nachricht ist, Jesus wird wiederkommen. Je nachdem, auf welcher Seite du stehst, ist die Nachricht für dich gut oder schlecht. In Maleachi haben wir die letzten Worte vor dem Kommen Jesus gelesen. Lesen wir nun eine der letzten Worte in der Bibel vor dem Kommen, vor dem zweiten Kommen Jesu. Und Gott hat Jesus zum Zentrum von allem gemacht, zum Zentrum des Gottesdienstes. Deswegen lesen wir nun auch vorbereitend zum Abendmahl einen Abschnitt aus der Offenbarung. Und dort wird die Person Jesus im verherrlichten Zustand beschrieben. Jesus selbst hat es überhaupt möglich gemacht, dass wir zu Gott kommen können. Jesus hat wie Gott die höchste Priorität in unserem Leben. Und gehen wir nun zu Offenbarung 5, zum Ende der Predigt. Ich werde wieder hier das ganze Kapitel vorlesen und zwischendurch ein paar Kommentare machen, damit es um einiges klarer ist. Und hier in Kapitel 5 wird die Szene beschrieben, wie Jesus Christus würdig ist, das Buch zu öffnen des Gerichtes, das über die Welt kommen wird. Und achtet darauf, während ich vorlese, wie Jesus beschrieben wird. Was sind seine Eigenschaften, die hier beschrieben werden? Und ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch, innen und außen beschrieben, mit 7 Siegeln versiegelt. Und ich sah einen starken Engel, der verkündete mit lauter Stimme: Wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen? Und niemand, weder im Himmel noch auf der Erde noch unter der Erde, vermochte das Buch zu öffnen noch hineinzublicken. Und ich, Johannes, weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch zu öffnen und zu lesen, auch noch hineinzublicken. Und einer von den Ältesten, sehr wahrscheinlich einer der Ältesten der Gemeinde, spricht zu mir: Weine nicht. Siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, um das Buch zu öffnen und seine 7 Siegeln zu brechen. Und ich sah und siehe in der Mitte des Thrones und der 4 lebendigen Wesen, die Gott anbeten, und inmitten der Ältesten stand ein Lamm, wie geschlachtet. Es hatte 7 Hörner und 7 Augen, welche 7 Geister Gottes sind, die ausgesandt sind über die ganze Erde. Das zeigt auf die Eigenschaften und auf den Heiligen Geist hin, auf die Eigenschaften des Heiligen Geistes. Und es kam und nahm das Buch. Das Lamm kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Und als es das Buch nahm, fielen die 4 lebendigen Wesen und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder, und sie hatten jede eine Harfe und eine goldene Schale voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied, in dem sie sprachen: Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast für Gott und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen und hast uns zu Königen und Priestern gemacht für unseren Gott, und wir werden herrschen auf Erden. Und ich sah und ich hörte eine Stimme von vielen Engeln rings um den Thron und um die lebendigen Wesen und die Ältesten. Und ihre Zahl war 10.000 mal 10.000 und 10.000. Die sprachen mit lauter Stimme: Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Ruhm und Lob. Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde ist und was auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen: Dem, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm gebührt das Lob und die Ehre und der Ruhm und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 4 lebendigen Wesen sprachen: Amen. Und die 24 Ältesten fielen nieder und beteten an: Der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dieser Jesus, den wir eben hier beschrieben, gelesen haben, wird einmal wiederkommen. Ist diese Nachricht für dich gut oder schlecht? Ist es umsonst, diesen Christus zu dienen? Lass uns nun zum Abschluss beten. Oh, welche Tiefe des Reichtums, Herr Jesus, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unergründlich sind deine Gerichte und wie unerforschlich deine Wege. Du bist würdig, angebetet zu werden, oh Gott. Und du bist würdig, angebetet zu werden, Jesus Christus, das Lamm, das für unsere Sünde geschlachtet wurde. Du bist würdig, alles in meinem Leben zu besitzen, Herr Jesus. Du bist würdig, angebetet zu werden. Du bist würdig, dass dir gedient wird. Und die Frage erübrigt sich, wenn ich frage: Ist es umsonst, dir zu dienen? Nein, es ist nicht umsonst, dir zu dienen, denn du bist unser Vater und Gott und du bist unser Herr, Jesus Christus. Du hast alles für uns aufgegeben. Du wurdest geschlachtet für uns. Und du bist es wert, dass wir dir dienen. Und dafür danke ich dir für die wunderbaren Worte aus deiner ganzen Schrift, die wir gesehen haben, wie du das Volk geleitet hast durch durch all das hindurch und dass du treu geblieben bist und dass du uns die Zusage in Malachi gegeben hast, dass du nichts vergisst, was wir als Heilige tun. Und dich, Herr Jesus, möchten wir anbeten. Wir bitten dich jetzt für die Zeit des Abendmahls, dass wir unser Herzen erheben und prüfen möchten und in die Anbetung zu dir kommen möchten. Darum möchten wir dich bitten, Vater. Amen.